Hallo miteinander. In den nächsten anderthalb Stunden befassen wir uns mit der folgenden Frage.
Zeigt der momentane politische Kampf Perspektiven für eine Emanzipation der südafrikanischen Frauen auf?
Only bad news. Nur schlechte Nachrichten hören wir über die Situation im Apartheidstaat Südafrika. Wir haben uns mit der Situation der Frauen in Südafrika, speziell mit der von Ellen Kutzweyer und der Winnie Mandela befasst. Die zwei Frauen werden permanent mit dem Apartheidsystem konfrontiert. Sie lassen sich aber nicht einfach treiben, sondern kämpfen täglich gegen all die Missstände an. Die Stärke, die die Frauen im Kampf entwickelt haben, zeigt uns, dass es trotzdem auch gute Nachrichten gibt aus Südafrika.
Buried deep in that lion's mouth, like a jaw's not shut, it'd keep them apart. If that jaw got broke, it would be the start. Hearing only bad news. Of the trade, there's more tanks than food in the Algarve. It looks like Mars have got it wrong again.
Ein Jahr, nachdem in Südafrika der Native Land Act eingeführt worden ist Ellen Kate Merafe auf einer riesigen Farm im Oranje-Freistaat auf die Welt gekommen. Nur noch wenige schwarze Kinder hatten das Privileg gehabt. Denn nach der Realisierung von dem Gesetz über Verteilung vom Land war die weiße Regierung nämlich befugt gewesen, willkürlich Land zu enteignen. Das mit dem Ziel, möglichst viel Arbeitskräfte für die Minen und Bergwerke zu gewinnen. Der Grossvater von der Ellen hat sich dem Schicksal nochmal entziehen. Die Ellen ist so in einer riesigen Familie inmitten von all ihren Cousins und Cousinen auf dieser Farm daheim gewesen. In hellen Farben malt Ellen das Bild von ihrer Kindheit und fast glaubt man, den Duft vom frischen Gras und der blühenden Blumen schmecken zu können. Nur etwas hat die Ellen in ihrer Kindheit ab und zu beschäftigt oder sogar ein bisschen traurig gestimmt. Sie hat nämlich als einzige unter diesen vielen Kindern nicht den Namen von ihrem Grossvater trägt. Ihre Mutter hat sich von der Ellen ihrem Vater getrennt und erst in 22 Jahren wird Ellen das erste Mal ihren Vater besuchen können. Eine der wichtigen Persönlichkeiten in der Kindheit der Ellen ist der vorher erwähnte Grossvater. Der Mann hat anfangs dieses Jahrhundert noch in einer gemischten Schule für weiße und schwarze Kinder unterrichtet. Gleichzeitig war er auch Pfarrer. Er übt starken Einfluss auf die Ellen, ihre spätere Einstellung zu Schule, Bildung und zur christlichen Religion aus. Die Ellen, die selber stark christlich erzogen worden ist, ist ihrem Dorf mit der traditionellen afrikanischen Religion konfrontiert worden. So war für sie zum Beispiel die Lebolo verbotenes Terrain gewesen. In diesen Beschneidungs- und Initiationsschulen sind Kinder aus nicht christianisierten Familien in einer 2- bis 3-monatigen Ausbildung aufs Leben als Frau bzw. als Mann vorbereitet worden. Trotzdem hat Ellen heimlich Tänze in einer Lebole beobachtet, obwohl sie genau gewusst hat, dass es ihr als Mädchen aus christlichem Haus strengstens verboten ist, mit Mädchen aus der Lebole zu verkehren. Ellen wird während ihrer ganzen wohlbehüteten Kindheit überhaupt nicht konfrontiert mit schon damals herrschenden sozialen Ungerechtigkeiten. Meine Kindheit war eine glückliche Zeit, verbracht in der Wärme und Sicherheit eines traditionellen ländlichen Lebens, sagt sie selber. Auch ihre spätere Frauenbild ist geprägt worden von den Landfrauen, wo noch traditionell die Rolle der Ehefrau und Mutter ausgeübt haben. Von diesen Frauen war Ellen während ihrer ganzen Kindheit umgeben. Gerade diese Umgebung, bei diesen Frauen, liegt der Grundstein für die Ellen für ihr späteres politisches und soziales Engagement für die Sache der schwarzen Frau. Das kommt in einem späteren Abschnitt über die Ellen ihre Rolle in Frauenorganisationen ganz deutlich zum Vorschein.
Children in one family, 9 hours of wars. Mums are more than 1960, already a victim of the country's laws. Well, I see laws, but why dignify the shambox and the slammed cell doors? 20 years they gave them, 19 sentences. One people, one cause. One people, one cause. Non siamo. Non siamo. Her name means trial. How often can? Can you take the stand? Nom Zamo was left bleeding Brandfort, waiting 20 years for one touch of his hand. Back in touch and in the face of the Robben Islands and the bleak Paul's Moors. I see separate and I see development.
Non siamo. Non siamo.
Nom Samo ist der eigentliche Name der Winnie Mandela. Nom Samo bedeutet in der afrikanischen Sprache Prüfung. Die, wo im Leben durch viele Prüfungen gehen wird, auch im Sinn von Gerichtsverfahren. 1934, 20 Jahre nach der Ellen Kutzweyo, kommt Nom Samo Winifred Madikizela, spätere Winnie Mandela, in einem kleinen Dorf in der Transkei in Südafrika auf die Welt. Gerade zwei Jahre bevor der Native Land Act von 1913 durch ein neues Landgesetz abgelöst wird. Das sogenannte Bantu Trust and Land Act. Weitere Landstücke werden laut Gesetz zu Reservat, sogenannte Homelands, erklärt und sollen im Laufe der Zeit ausschließlich für die Bewohnung der Afrikaner angekauft werden. Gleichzeitig sind weitere Gesetze erlassen worden, die das Leben für die schwarze Bevölkerung in Südafrika erschwert haben. Die Gesetze von 1936, 1937, wo die verabschiedet worden sind, ist Winnie 2 Jahre alt gewesen und hat noch nicht wirklich gewusst, was in ihrem Land vor sich geht. Es wird sich aber herausstellen, dass die Winnie ihr ganzes Leben lang gegen solche Gesetze anzukämpfen hat. Sie beeinflussen ihr Leben so stark, dass sie wegweisend werden für ihren späteren politischen Kampf. Mit einem Akademiker als Vater und einer christlichen Fanatikerin als Mutter wächst Winnie in einer 9-köpfigen Familie auf dem Land auf. Obwohl ihr Vater Akademiker und sogar Schulleiter war und auch ihre Mutter Lehrerin, schafft es ihr Vater kaum, die Familie durchzubringen mit seinem mageren Lehrergehalt. Was schwarz sein bedeutet, merkt Winnie schon bereits in ihrer frühen Kindheit. Sie spürt die fehlende Achtung, die sogar weisse Schulkinder ihrem Vater entgegenbringen. Ihre Kindheitserlebnis diesbezüglich vermittelt nur Bitterkeit. Sie fühlt sich als Kind zutiefst verletzt. Und ich konnte ja auch mit eigenen Augen sehen, wie mein Vater fast schäbig aussah im Vergleich zu den weißen Lehrern in diesem kleinen Ort. Das verletzt deinen Stolz, wenn du ein Kind bist. Es ist dieser Zorn, der in einem aufwacht, schon wenn man ein Kind ist, der sich aufstaut und das politische Bewusstsein der Schwarzen prägt. Winnie war gerade 7 Jahre alt, wo ihre Schwester gestorben ist. 2 Jahre später stirbt ihre Mutter an der Geburt von ihrem Bruder. Und das ist der Moment, wo Winnie am christlichen Glauben anfängt zu zweifeln. Sie hasst den Gott. Er hat ihre Mutter nie erhört, sondern sie ihre, der Winnie, weggenommen. Im Gegensatz zu der Ellen hat es für die Winnie nichts Unbeschwertes, Idyllisches ihrer Kindheit gegeben. Im Gegenteil, sie wird durch ihr Umfeld konfrontiert mit den schon damals vorherrschenden sozialen Ungerechtigkeiten. Vor allem aber die Diskriminierung von ihrem Vater als schwarzer Lehrer hat die Winnie sehr geprägt. Ihr Vater war eine bedeutende Persönlichkeit für die Winnie. Seine besondere Vorliebe sind Disziplin, Fleiss und harte Arbeit. In der Schule unterrichtet er die Winnie in Geschichte. Er vermittelt ihr ein differenzierteres Bild von der Geschichte von Südafrika als die Schulbücher vom offiziellen Lehrplan, wo nur die Version der Weißen dargestellt wird. Von ihm lernt Winnie gesellschaftliche Bedingungen kennen, in denen sie leben. Die Erkenntnis, dass die Weißen zu dem Volk gehören, die ihr eigenes Land geraubt haben und jetzt sogar noch bestimmen wollen, wo ihr Zuhause sein soll, versetzt Winnie in einen Schock. Das Entsetzen, das bei dieser Erkenntnis aufbricht, das ist das Gefühl, das jeden schwarzen Menschen in den Widerstand treibt. In dir ist diese tiefe Liebe zu deiner Heimat gewachsen. Die einzigartige Intensität dieses Gefühls entsteht nur in deiner Kindheit. Unser Kampf ist nichts anderes als der Kampf um dieses Stück Erde deiner Kindheit. Der Vater von der Winnie hat wesentlich dazu beigetragen, für ihr späteres politisches und auch soziales Engagement. Grundsteine für das Engagement sind also bereits in ihrer Kindheit gelegt worden.
Day that they release you, that you have paid your debt. Oh, Namzamo in her own damn country, how much more boorish can these people get? But you refuse to get the message of waving whips in bloody semaphore, where only gunfire is indiscriminate as always. One people, one cause. One people, one cause. Nom Zamo. Nom Zamo. Nom Zamo. Nom Zamo.
Mit 13 ist Dylan von der Farm weggezogen, um eine höhere Schule zu besuchen. Ihre gesamte Ausbildung bis zum Junior Certificate in Lovedale hat sie in Missionsschulen absolviert. Positiv an diesen Schulen war das hohe Bildungsniveau. Die
Betonung liegt auf «gsi», weil 1951 der Bantu Education Act eingeführt worden ist. Es gibt jetzt ein neues Erziehungssystem für Afrikaner. Die Missionsschulen stehen von da an unter einer starken Kontrolle von Seite der Regierung. Die Kinder kommen nur noch eingeschränkte Bildung vermittelt über, wobei ihr geistiger und geografischer Horizont auf Südafrika beschränkt bleibt. Das aus einem ganz einfachen Grund, dass sich die Herrenklasse der Weissen leichter erhalten lässt. Das Gesetz führt aber gleichzeitig zur Entwicklung von einer neuen Generation der schwarzen Stadtjugend.
Zurück zu den Elend und den Missionsschulen. Die hatten nämlich auch ihre negativen Seiten. Die Elend beschreibt zum Beispiel die Lehrkräfte, die alles Nonnen waren, als streng, kaltherzig und pingelig, sehr dominierend und mit Bestrafungen schnell zur Hand. Ein entscheidendes Erlebnis aus der Elend ihrer Jugend war der frühe Tod von ihrer Mutter. Zu ihr hat sie sehr eine enge Beziehung gehabt. Ich war so erschüttert, traurig, hilflos und niedergeschlagen, dass ich nicht einmal weinen konnte. Damals hat Delin bereut, dass sie ihren Vater nie kennengelernt hat und fühlt sich plötzlich in der grossen Familie auf der Farm sehr einsam. Trotzdem hat sie die Ausbildung als Lehrerin weiter besucht. Nach einem einjährigen Studium in Lovedale hat sie angefangen zu unterrichten. In der gleichen Zeit ist sie in Berührung gekommen mit der ersten nicht-christlichen Frauenorganisation am Nationalrat der afrikanischen Frauen, kurz am NCAW. Beeindruckt vor allem von der Präsidentin, aber auch von anderen Frauen von dieser Organisation, hat Ellen beschlossen, beizutreten. Nicht zuletzt aber sind ihr auch die Ziele dieser Organisation wichtig geworden und sie hat wollen mitschaffen. Einerseits streben die Frauen die Befreiung von ihrer Rasse an, wie fast alle schwarzen Organisationen. Andererseits wollen sie aber auch sich selbst befreien von den Fesseln der Demütigung, Diskriminierung und systematischen seelischen Unterdrückung durch ihre eigenen Männer, sowie durch staatliche Gesetze und Verwaltungsbestimmungen. Plötzlich musste Ellen die Farm vom Grossvater verlassen. Eine Tante von ihr hat Ellen ihren Stiefvater geheiratet und hat von jetzt an Ellen nicht mehr in ihrer Umgebung geduldet. In der Zwischenzeit hat sie ihren lieblichen Vater schon mal getroffen. So ist es ihr leichter gefallen, ihn um Hilfe zu beten. Schließlich konnte sie nach Johannesburg zu ihm ziehen. Dort hat sie ihren zukünftigen Mann kennengelernt und es scheint alles in geordneten Lauf zu nehmen. Doch bereits nach der Geburt von ihrem zweiten Sohn ist die Ehe von der Ellen nur noch ein Trümmerhaufen gewesen. Nach einigem Ringen hat sie entschlossen, sich von ihrem Mann zu trennen. Das ist ihr nicht leicht gefallen, aus dem Bewusstsein heraus, dass ihr so Kind sicher nicht zugesprochen werden. Einmal mehr ist sie zurück zu ihrem Vater nach Johannesburg gezogen. Ich beschloss jedenfalls, mich niederzulassen und ein neues Leben zu beginnen. Ich wollte nicht länger, dass die vergangenen Ereignisse meinen Lebensmut dämpfen oder meine Zukunft beeinträchtigen. Also hielt ich meinen Kopf wieder hoch und ging mit frischer Entschlossenheit ans Werk. Ich hatte ja immer noch meine Jugend auf meiner Seite, um einen zweiten Anlauf ins Leben zu nehmen. Diesmal ohne Luftschlösser und mit realistischeren Vorstellungen. Ellen hat sich richtiggehend in die Arbeit gestürzt, um ihre Kinder zu vergessen. So hat sie angefangen, neben der Lehrtätigkeit als Organisatorin im Jugendclubverband zu arbeiten. Einmal konnte ich dadurch mein mageres Lehrerinnengehalt aufbessern, zum anderen bot es mir die Möglichkeit, meine Freizeit zu meinem eigenen und zum Wohle meiner Mitmenschen kreativ und sinnvoll zu nutzen. Ich liebte diese Arbeit über alles. Ein weiterer Schritt innen im Dschungel von Sozialarbeit und Politik ist ausgelöst worden durch Bekanntschaft mit der Phyllis. Die Frau ist langjährige Präsidentin vom YWCA, einem christlichen Verband von jungen Frauen, gewesen. Sie ist an Krebs erkrankt und hat unbedingt Delin als ihre Nachfolgerin gewinnen. Nach vielen Überredungsversuchen hat Delin nachgegeben. Phyllis, ich übernehme den Posten, dir zuliebe, und ich erwarte von dir, dass du mir dabei hilfst, so gut du kannst. Genau so hat sich Delin immer mehr ins direkte Engagement für das Anliegen der schwarzen Frau verstrickt. Direkte Überlebenshilfe, aber auch Schulung und Bewusstseinsförderung für die Situation der schwarzen Frau im Apartheidstaat sind für sie von jetzt an ihre Anliegen gewesen.
Auch die Vini kommt von ihrem Dorf in der Transkei weg, um eine höhere Schule zu besuchen in der Stadt. Als erstes bildet sie sich in einer Missionsschule weiter. 1953 fährt sie auf das aber ihr Studium in Soziologie in Johannesburg an und besucht dort ebenfalls die Schule für Sozialarbeit. Die Vini hat die Missionsschule gerade noch vor 1951 besucht und hat deswegen anspruchsvolle Fächer gehabt. Sie hat noch in der Schule diskutiert über Amerika und China. Die Kinder nach ihr haben nur noch gelernt, wie weit es von Brandfort nach Bloemfontein ist und was in den Homelands wächst. Auf der Missionsschule ist Vini das erste Mal in Berührung gekommen mit politischen Organisationen. Unter dem Schutz von diesen Organisationen haben sie als Schüler Diskussionsdebatten abhalten können. Die Vini ist in dieser Zeit noch sehr schüch und introvertiert gewesen. Aber schon damals ist ihr Talent bemerkenswert, die Schüler zum Beispiel in den Debattierclubs zu disziplinieren und zusammenzuhalten. Das Teilen von Wissen ist ihr schon immer wichtig gewesen. In Johannesburg wohnt sie in einem Studentenheim. In diesem Studentenheim hat es etwa 95% der Arbeiter, die zum ANC gehören, einem afrikanischen Nationalkongress. Sie kommt also dort das erste Mal mit Slogans und Literatur vom ANC in Kontakt. Ebenfalls hat es Mitglieder von Gewerkschaften, die dort wohnen. Und sie nimmt demzufolge an Versammlungen teil vom SAGTU. Das ist ein Dachverband der südafrikanischen Gewerkschaften. 1955 schließt sie mit ihrem Examen ab und anschliessend schafft sie als Sozialarbeiterin in einem Krankenhaus. Der Nelson Mandela ist für die Vini schon lange, bevor sie ihn persönlich kennengelernt hat, ein Begriff gewesen. Er ist sozusagen als Patron erklärt worden von ihrer Schule für Sozialarbeit. Seine Philosophie ist in dieser Schule im Zentrum gestanden. Bekanntschaft mit dem Nelson Mandela hat in der Vini sehr viel ausgelöst in Bezug auf ihr politisches Denken. Die Begegnung wird von der Vini als idyllische Romanze dargestellt. Sie kommt ins jugendliche Schwärmen und lebt bis heute noch in dieser Sehnsucht, weil sie nie in Freiheit mit dem Nelson zusammen hat können leben. Wo sie ihn kennengelernt hat, ist er als Angeklagte schon mitten im Hochverratsprozess gestanden und die Vini hat nicht sehr viel von ihm gehabt. Das Leben mit ihm war immer ein Leben ohne ihn. Durch den Nelson kommt sie in Kontakt mit politisch sehr engagierten Frauen. Sie ist besonders beeinflusst worden von einigen bedeutenden Frauen vom ANC. Zum Beispiel von der Lillian Ngoyi, eine der bedeutendsten schwarzen Führungspersönlichkeiten, wo seit dem 1952 den Widerstand der Frauen im ANC organisiert und eng mit dem Nelson Mandela zusammengearbeitet hat. Die Vini ist sehr beeindruckt von ihr. Eine zweite weitere Frau in ihrem Leben ist Helen Joseph. Sie ist das Gründungsmitglied der gemischtrassischen Frauenföderation. Die Winnie hat sie aber nicht nur aus politischen Gründen bewundert, sondern hat sie schon fast wie eine eigene Mutter angeschaut. Ihre persönliche Beziehung zu Helen Joseph ist im Vordergrund gestanden. Der letzte wichtige Anstoß für ihr politisches Engagement kommt sie vom Nelson mit über, und zwar bevor er lebenslänglich inhaftiert worden ist. Du wirst verleumdet und in den Schmutz gezogen werden. Man wird verbreiten, dass du für meine Verhaftung verantwortlich bist. Du bist jung, dein Leben ohne Ehemann wird voll von Beleidigungen und Verdächtigungen sein. Aber ich vertraue darauf, dass du dich dem gewachsen zeigst.
Jetzt hören wir uns ein Instrumentalstück von Santana mit dem Titel Mandela an. Der vorher erwähnte YWCA hat von jetzt an den grössten Teil der Ellen Kutzweier ihrer Energie beansprucht. Sie war jetzt Präsidentin von dieser Organisation. Die Schwerpunkte vom YWCA liegen bei Information und Schulung der Frauen in handwerklichen, wie aber auch in buchhalterischen und sozialen Gebieten. Ellen hat nicht nur die üblichen Aufgaben von einer Präsidentin zu verrichten gehabt, sondern sie hat direkt an der Basis mitgeschafft. Sie hat beispielsweise bei einem Besuch von einer Zweigstelle auf dem Land wichtige Erfahrungen für ihre spätere Arbeitsweise gesammelt. Die Frauen, die zu dieser Versammlung erschienen sind, sind teilnahmslos, fast apathisch in einem Kreis gesessen. Ellen hat keine Ahnung, woran das liegen könnte, und schließlich hat sie die Leiterin der Zweigstelle gefragt. So hat sie erfahren, dass die meisten von diesen Frauen einen Fußmarsch von 4 bis 8 Meilen hinter sich haben. Das in der Hoffnung, da etwas Essbares überzukommen. Nach dem gemeinsamen Essen konnte Delen mit diesen Frauen besprechen, an was das fehlt, und es ist ihr erstes Selbsthilfeprojekt entstanden. Geld war sowieso keins herum. So sind sie auf die Idee gekommen, Samen und Nüsse und was sich so alles finden lässt, zu sammeln. Mit dem Material haben sie Schmuck hergestellt. Delen hat den Verkauf in der Stadt koordiniert und mit dem Ertrag der Aktion konnte billige Samen eingekauft werden. Und zum ersten Mal konnten die Frauen ihren eigenen Gemüsegarten anlegen. Genau an diesem Punkt hat Delen immer mehr Stärke entwickelt. Sie hat ein ausgeprägtes Gespür, wo sie konkrete Hilfe organisieren und vor allem auch realisieren kann. Es geht ihr primär um die momentane Verbesserung der Lebenssituation der schwarzen Bevölkerung. Vor allem setzt sie aber Schwerpunkte bei der extrem schwierigen Situation der Frauen. Ihr Leben lang hat sie Basisarbeit über theoretisch ideologisch gefärbte Reden und Zukunftsvisionen gestellt. Es ist neben diesen Kampagnen und Projekten gar keine Zeit mehr für rein politische Aktionen geblieben. Permanent hat die gesamte Energie müssen darauf verwendet werden, auf die immer neuen Arten von Diskriminierungen, auf Gesetzesverschärfungen und Gewalt von der Seite der Regierung zu reagieren. So zum Beispiel bei der Unruhe von Soweto am 16. Juni 1976. Der Auslöser für den Massenaufstand der Studenten und Schüler im Schwarzen Millionenghetto von Johannesburg war der Erlass, Afrikaans zur Unterrichtssprache an den höheren Schulen zu machen. Wo 20'000 Jugendliche mit Plakaten und Hymnen durch die Strasse gezogen sind, hat die Polizei in die demonstrierende Menge geschossen. Es hat bereits an den ersten Tag Hunderte von Toten gegeben. Die Anzahl der Toten zwischen dem Juni und dem Dezember wird auf über 1'000 geschätzt. Die Wut der Studenten hat sich vor allem gegen die verhassten Regierungseinrichtungen gerichtet. Einerseits gegen die Bantu-Behörden, die für die Verwaltung der Townships zuständig sind. Andererseits gegen die Schulen und die staatlichen Bierhallen. Aus dem Erlös vom Bierverkauf werden nämlich die schwarzen Ghettos finanziert.
Zusammen mit 2 Ärzten hat Dwini schon im Mai, also bereits vor dem Soweto-Aufstand, die Black Parents Association gegründet. Das ist eine schwarze Elternvereinigung. Sie haben dortmals schon die Kinder mit ihrem Zorn und ihren Problemen nicht alleine lassen. Dwini war vor allem der Meinung, dass die Elternvereinigung sich ebenfalls auch um Schul- und Erziehungsprobleme kümmern sollte und das Aufgreifen des Problems der Bantu-Erziehung und der Einführung von Afrikaans hat sie als unbedingt notwendig gesehen. Dwini setzt sich für die Anliegen der BPA sehr stark ein.
Das Anliegen von der Black Parent Association, die Jugendlichen mit ihren Problemen nicht allein zu lassen, ist auf einer Versammlung von Bewohnern von Soweto wieder aufgegriffen worden. Aus der Zusammenkunft ist das Komitee der 10 hervorgegangen. 9 Männer und Delen haben sich das Ziel gesetzt, die Funktion und die Pflichten der Lokalverwaltung, gegen die die Aggressionen der Jugendlichen vor allem gerichtet sind, zu untersuchen. Sofort ist die Versammlung der Regierung verboten worden. Da das Komitee aber das Verbot missachtet hat, sind alle 10 Mitglieder verhaftet worden. Delen hat nachher 5 Monate im Gefängnis verbracht.
Am 17. Juni 1976, einen Tag nach dem Soweto-Aufstand, reorganisiert Dwini die Schwarze Elternvereinigung, weil die ursprünglich im Mai ins Leben gerufene Elternvereinigung dieser Lage nicht mehr gewachsen war. Die Kinder und die Polizei haben in der Schwarzen Elternvereinigung ihr Sprachrohr gesehen. Nicht zuletzt, weil die Winnie an der Spitze gestanden ist. Die eigentliche Funktion der Organisation ist aber das Organisieren von Massenbegräbnissen. Die meisten Familien haben überhaupt kein Geld. Ganze Familien müssen mit Essen versorgt werden und Waisenkinder müssen untergebracht werden. Um all diese Sachen haben sie sich kümmern. Und das ist die einzige Rolle, die sie überhaupt können spielen können. Die Winnie wird als eine der wichtigsten schwarzen Führungspersönlichkeiten im Soweto-Aufstand betrachtet. Im August, nach dem Soweto-Aufstand, wird sie unter dem Gesetz der inneren Sicherheit zu 4 Monaten Gefängnis verurteilt. Auch wir konnten unsere Kinder nicht aufhalten. Aber die Entschlossenheit zum Kampf, das Verlangen nach Freiheit war sogar schon in den Herzen unserer Kinder so groß, dass sie bereit waren, sich mit Steinen den Waffen entgegenzustellen.
Der Sowjetaufstand muss im Zusammenhang mit der Black Consciousness-Bewegung verstanden werden. Es ist um die Wiederherstellung von einer eigenen, selbstbewussten, schwarzen Identität gegangen. Jetzt wird einigen der Film Cry Freedom oder eben einfach der Steve Biko in den Sinn kommen. Das Lied von Peter Gabriel, Biko.